Trauma kann jedes Ereignis sein, das bedrohlich ist. Bedrohlich für unser körperliches Leben, aber auch für unser seelisches Leben. Und dann setzt sich's fort, nicht? Aber mit Angst, Schlafstörungen, Albträumen, Nervosität, Unruhe. Aber natürlich als Gesellschaft sind wir betroffen. Solche Ereignisse erschüttern immer unser Gefühl der Sicherheit. Wenn Kinder auffallend unauffällig sind, ja, dann ist es ein Warnzeichen, ja. Gerade wenn man so die Bilder sehen würde, wo man sieht, wie jemand trauert oder im Schock ist, das ist so ein intimer Moment. Und da finde ich es persönlich unmöglich, ja, dann jemanden zu fotografieren und zu veröffentlichen, weil das so eine Grenzverletzung ist.
Wenn eine Schülerin oder ein ehemaliger Schüler in Amerika eine Schule stürmt und um sich schießt, Menschen tötet, dann sind wir schockiert. Wenn das aber in Österreich passiert, dann löst das noch viel, viel mehr in uns aus. Es rückt in unsere Nähe. Wir sind nur ein paar Stunden entfernt, wenn überhaupt. Wir kennen die Gegend, wir kennen Menschen von dort, die das vielleicht sogar miterlebt haben. Am 10. Juni, das war ein Dienstagvormittag, ist das in Graz passiert. Ein ehemaliger Schüler hat 10 Menschen getötet und sich danach suizidiert. Und das ist der Grund, warum es diese außertourliche Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht gibt. Mein Name ist Petra Tempfer.
Und ich bin Michi Ortner. Gemeinsam mit meiner Kollegin Petra war ich am Freitag für einen Live-Podcast auf der Bühne. Er fand im Rahmen der Podcast-Nacht von Missing Link im Ehrbar-Saal im 4. Bezirk in Wien statt. Missing Link ist ein Podcasterinnen-Netzwerk und eigentlich wollten wir dort dem Publikum ja ganz etwas anderes erzählen, nämlich von unseren Dokumentarpodcasts. Das schien uns aber nicht passend aufgrund der aktuellen Lage in Graz. Und dann haben wir 2 Tage versucht, eine Expertin, einen Experten zum Thema Jugendpsychiatrie, Psychologie oder einen Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin zu finden. Freitagmittag dann sagte uns Regina Lackner zu. Sie ist eine Traumatherapeutin und beschäftigt sich schon seit 20 Jahren in diesem Feld. Und zum Glück wollte sie dann auch mit uns auf der Bühne im Ehrbar-Saal sprechen.
Also konkret darüber, was eine solche Tat mit den Betroffenen macht. Und zwar aber nicht nur mit den Betroffenen, sondern mit unserer ganzen Gesellschaft. Oder auch darüber, welche Folgen möglich sind, wie wir grundsätzlich mit Traumata dieser Art umgehen.
Der Live-Podcast wurde auch aufgezeichnet. Und wir spielen ihn euch gleich in ungeschnittener Form vor.
Schalten wir am besten gleich hinein in den Ehrbar-Saal und die Podcast-Nacht von Missing Link am 13. Juni. Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast-Nacht und dem Live-Podcast der WZ. Mein Name ist Petra Tempfer, ich bin Redakteurin der WZ und eigentlich hätten wir ja heute über ein ganz ein anderes Thema mit euch sprechen wollen. Wir hätten euch gerne etwas erzählt über unsere Dokumentarpodcasts zu Galtür und Brachland, aber nachdem am Dienstagvormittag in Graz ein ehemaliger Schüler 10 Menschen getötet hat und sich selbst suizidiert hat, haben wir uns gedacht, nein, wir werden euch heute nichts über unsere Dokumentarpodcasts erzählen. Bei dem Amoklauf in Graz sind ja nicht nur diejenigen, die Opfer, die getötet worden sind, sondern auch viele, viele mehr SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern. Und deswegen haben wir ganz spontan die Traumatherapeutin Frau Dr. Regina Lackner heute zu uns auf die Bühne gebeten. Danke, ich darf du sagen, danke, haben wir gesprochen, dass du so spontan Zeit für uns hattest, um über diese Tat und die Folgen zu sprechen, was das Ganze für die Betroffenen selbst bedeutet, aber auch für uns als Gesellschaft. Regina ist klinische Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin und auf Traumatherapie spezialisiert. Du hast schon mit Betroffenen von Amokläufen sehr viel zu tun gehabt, auch schon bei dem Terroranschlag in Wien vom 2. November 2020 warst du involviert. Ich sitze hier nicht alleine auf dieser Bühne mit der Regina, sondern neben mir sitzt mein lieber Kollege Michael Ortner, der mit mir heute gemeinsam durch die nächsten 30 Minuten führen wird.
Ja, hallo auch von mir, danke Petra, hallo Regina. Dieser Amoklauf hat das Land erschüttert. Die Bilanz ist traurig. Es gibt 10 bzw. 11 Tote mit dem Täter. Und nun die Gewissheit, dass man über sehr viele Dinge reden muss, über den zu leichten Zugang zu Waffen, über die Sicherheit an Schulen, über die Zahl der Schulpsychologinnen und darüber vor allem, wie man sowas in Zukunft verhindern kann. Jetzt im Moment geht es aber vor allem darum, wie man den Betroffenen helfen kann. Regina, du beschäftigst dich schon lange mit Traumatherapie. Kannst du uns kurz erklären, was ein Trauma ist und inwiefern der Amoklauf in Graz nun traumatisierend wirkt?
Also auch hallo. Trauma ist im Prinzip kann jedes Ereignis sein, das bedrohlich ist. Bedrohlich für unser körperliches Leben, aber auch für unser seelisches Leben. Ein Ereignis, das bedrohlich ist, das uns in Angst und Schrecken versetzt und wo die Reaktion im ersten Moment sein kann, dass wir einen Fluchtimpuls haben, einen Kampfimpuls haben, also uns wehren. Wenn beides nicht möglich ist, dann erstarren wir oder kollabieren. Wobei diese Entscheidung keine bewusste ist, sondern eine, die unser Gehirn trifft, damit wir am besten überleben können. Das heißt, und da gibt's ganz unterschiedliche, verschiedenste Gefühle im ersten Moment. Das ist natürlich Angst, Schock, Erschrecken, Verwirrung, Desorientierung. Das ist so im unmittelbaren Moment des Geschehens. Sehr oft haben wir dann das Gefühl, wir sind nicht wirklich, es ist alles wie in einem Film, ja, oder wie neben uns, wir sind weggetreten. Das sind die ersten Reaktionen. Und dann natürlich in der Folge bleibt oft die Angst, der Schock, unser Körper ist hochgradig involviert, nicht? Er mobilisiert im ersten Moment ganz viel Energie, um mit diesem Ereignis umgehen zu können, überleben zu können. Gerade in diesem Fall nicht, da sind alle geflohen auch, also um sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, es ist ein ganz unfassbares Geschehen, körperlich, seelisch, mental, in den ersten Momenten, bis das Schlimme vorbei ist, ja, dann kann sich etwas beruhigen, aber dann hört es natürlich nicht auf, sondern geht es anders weiter. Und es geht anders weiter mit ganz unterschiedlich, jeder reagiert anders, also es gibt keine allgemein gültige Reaktion, oder allgemein, ja, gültige Reaktion, es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche Menschen erstarren eben, und das ist, wie gesagt, keine bewusste Entscheidung, sondern eine, die dass unser Gehirn trifft und dann haben wir den Eindruck, wir sind wie weggetreten und wir können gar nichts fühlen. Ja? Nach außen wirken solche Menschen oft so, als würden die funktionieren und würden die gar nicht so betroffen sein von dem Erleben. Tatsache ist, das ist eine Reaktion des Überlebens und im Inneren sieht es ganz anders aus. Ja? Und natürlich gibt es Menschen, die schreien, die völlig aufgebracht sind, die diesen Fluchtimpuls haben und ganz unruhig sind. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man völlig verwirrt ist, völlig aufgelöst ist oder in so einem Modus eher so etwas Gereiztes, ja, das wäre so der Kampfmodus. Also wir können sehr unterschiedlich reagieren. Alles ist normal, normale Reaktionen auf ein schlimmes Erlebnis, ja. Das ist, und dann setzt sich's fort, nicht? Aber mit Angst, Schlafstörungen, Albträumen, Nervosität, Unruhe, Trauer, Schmerz, also ein Gefühlschaos, das oft da ist, ja, in den ersten Stunden, Tagen. Das kann sich dann langsam etwas beruhigen. Dazu trägt natürlich vieles bei, auch das, was wir jetzt so erleben. Dieser soziale Zusammenhalt ist enorm wichtig.
Jetzt ist diese Tragödie noch ganz frisch. Können diese traumatischen Erfahrungen auch quasi später Folgen haben, später wieder auftreten? In welcher Form?
Ja, also die Folgen können ganz vielfältig sein, nicht? Also die können jetzt unmittelbar natürlich sein, in den nächsten Wochen, Monaten. Es kann natürlich auch sein, und das kann niemand jetzt im Vorfeld sagen, wie jeder einzelne Mensch jetzt in der Folge reagieren wird, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist und viele Komponenten eine Rolle spielen. Aber es gibt natürlich kann sein, dass, also Ängste, Nervosität, Unruhe sind so typische Folgen, Schlafstörungen, Albträume, Panikattacken. Das kann sich geben in den nächsten Wochen oder Monaten. Das kann auch bestehen bleiben, kann sich verfestigen, kann auch dazu führen, dass Jugendliche oder Erwachsene Flashbacks haben. Das heißt Erinnerungsblitze, wo das Geschehen, die Bilder, quasi die Erinnerungen plötzlich wieder auftauchen und wir haben dann das Gefühl, das passiert gerade wieder. Ja? Also und das tauchen natürlich oft Panikattacken auf, depressive Verstimmungen, ja, Dissoziationen. Das ist ein ganzer Komplex an Trau, an Symptom, wo wir das Gefühl haben, nicht wirklich da zu sein, nicht wirklich am Leben zu sein, nicht wirklich in Kontakt sein zu können. Das Aufdrängen, die Gedanken ist auch eine Möglichkeit, ja, dass immer wieder, dass wir kreisen um dieses Thema. Da hilft natürlich sehr, wenn wir verstehen, was passiert ist, ja, oder nachvollziehen, was passiert ist. Das kann natürlich auch nur mit der Zeit passieren.
Jetzt haben diese Betroffenen, die Schülerinnen und die Lehrkräfte vor allem in der Schule, die dieses Ereignis, dieses Attentat miterlebt haben, die haben ja zum Teil schwer verletzte und auch getötete Mitschülerinnen und Lehrpersonen gesehen. Wie kann man diesen Menschen jetzt am besten helfen, wie sie mit diesen Eindrücken, mit diesen Bildern, die sich ja wahrscheinlich einbrennen, wie sie damit jetzt mal umgehen können?
Soziale Unterstützung ist wichtig, ja, dass die Menschen nicht allein gelassen sind. Das heißt, das Miteinander ist wichtig. Auch die Solidarität, also dieses Miterleben, gerade bei so einem großen Ereignis, dass andere da sind, dass das auch gesehen wird, gewürdigt wird, dieses Leid, dieser Wahnsinn, der passiert ist. Nicht? Das braucht so, es braucht uns alle, nicht? Es braucht die Gemeinschaft. Also es ist immer, auch wenn das jetzt nur ein einzelner Mensch betroffen ist von einem schlimmen, traumatisierenden Ereignis, braucht es andere, die da sind. Also das Alleingelassensein ist das, was nicht sein soll. Und dieses Aufgefangensein miteinander, Unterstützung von außen, ist das, was hilft, was jetzt beruhigt, was Halt gibt, der ganz wichtig ist, was auch Sicherheit geben kann und was auch ein schützender Faktor ist. Es gibt schützende und Risikofaktoren. Das ist ein schützender Faktor, der quasi das Risiko etwas reduziert oder entgegenwirkt, dass weitere Folgen entstehen oder Spätfolgen entstehen. Ja, also dieses soziale Dasein, eingebunden sein, ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt natürlich das Gespräch miteinander, um zu verstehen, um Orientierung zu finden. Im schlimmen Geschehen ist keine Orientierung. Wir sind desorientiert. Und wenn wir dann eben durch das Gespräch und das, was wir, wenn wir erfahren, was auch den ganzen Ablauf, ja, das passiert ja so schnell, in diesen Momenten, Sekunden erscheinen dann oft wie Minuten, da passiert so viel, und das ist auch typisch für Trauma, viel zu viel passiert viel zu schnell. Da ist wichtig, im Gespräch dann auch sich langsam zu orientieren und so nachvollziehen zu können, was ist da wirklich passiert. Das ist jetzt im Moment das Wichtige. Natürlich auch Halt, also familiärer Halt, sozialer Halt im sozialen Umfeld. Da ist es oft wichtig, einfach einander zu halten, körperliche Zuwendung, ja, umarmen, da sein. Also Worte ist sowieso schwierig da zu finden, weil wie können wir da Worte das zu finden? Es wichtig ist, dass da ein Gegenüber ist, das versteht und das auch mit aushält, den Wahnsinn, ja. Also dieses Aushalten, nicht sagen, das wird schon wieder, das ist eigentlich ein No-Go, sondern wirklich auch, ja, jetzt ist das da, dieser Schmerz, diese Trauer, dieses verwirrt sein, und das darf auch jetzt mal so sein. Ja.
Ein wesentliches Thema nach dem Amoklauf ist ja auch das Thema der Angst. Wie können SchülerInnen, LehrerInnen mit dieser Angst, in die Schule zu gehen, künftig umgehen, oder auch die Eltern mit der Angst um ihre Kinder?
Ich denke, da ist es wahrscheinlich, braucht es auch verschiedene Ansätze, nicht? Jetzt unmittelbar natürlich, dass da auch die Gemeinschaft gemeinschaftlich jetzt wieder dieses Schulgebäude sich zurückzugewinnen eigentlich. Ja, also gemeinsam zum Beispiel das erste Mal jetzt wieder gemeinsam in die Schule zu gehen, weil das Gemeinsame gibt auch Sicherheit, gibt Halt. Also nicht, dass jedes Kind allein in die Schule kommt, sondern dass man da zum Beispiel einen Weg findet, dass man wirklich gemeinsam sich trifft vor der Schule, zum Beispiel, ist jetzt nur ein Beispiel, und dann gemeinsam in das Gebäude geht, ja. Und da braucht es natürlich dann eine äußere Sicherheit. Also was ist notwendig, um das Gefühl der Sicherheit auch durch äußere Maßnahmen zu ermöglichen? Mag sein, dass das Wachpersonal ist jetzt gerade am Anfang vielleicht, ja. Und dann braucht es natürlich auch alles, was ist auch in der Schule, dass sich Gefühl der Sicherheit verstärkt, ja. Ich glaube, wichtig ist auch, dass die Eltern möglich eingebunden sind, wenn sie das wollen, nicht? Dass man die Eltern einlädt, auch dabei zu, also mit in die Schule auch, gerade wenn es um diese Annäherung an das Schulgebäude geht, dass die Eltern auch die Möglichkeit haben. Und dann ist es natürlich, dass da die Angst jetzt da ist, ja, und dass man die nicht löschen kann, ist klar, nicht? Da kann man jetzt einfach, kann man nicht, also das ist eine, wird auch viel Zeit brauchen, damit wieder Vertrauen entstehen kann, dass die Schule ein sicherer Ort ist. Nicht, wir kennen das alle, wenn wir was Schlimmes erlebt haben, brauchen wir Zeit, oder zum Beispiel, wenn wir krank waren allein, ja, muss man sein, kann auch sein, wir haben eine Grippe, dann hat man nachher, braucht man eine Zeit, bis man wieder Vertrauen hat, dass man wieder gesund ist und dass man wieder alles machen kann. Also da braucht es Zeit, damit wieder das Vertrauen wachsen kann, ja, und das ist möglich. Gleichzeitig heißt es natürlich nicht, wie man oft sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das gilt bei Trauma nicht. Das kann sein, das muss nicht sein, ja. Weil es eben auch Spätfolgen geben kann, auch mit einem verspäteten Beginn. Ja, also, es ist auch eine Möglichkeit.
Also die Schule wieder als Safe Space, zumindest was halt die Räumlichkeiten betrifft, dass man das wiederherstellen kann, ist wichtig dann.
Genau. Und natürlich, weil du sagst Safe Space, ja, es ist, wir müssen schon auch bedenken, Schule ist nicht für jeden Safe Space. Es gibt viele Jugendliche, die Angst vor der Schule haben, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, nicht weil es Jugend, weil sie vielleicht in der Schule ausgegrenzt werden. Mobbing ist ein großes Thema, nicht auch ein aktueller. Oder weil sie Angst haben, die Leistungen nicht bringen zu können, weil sie Angst haben, dem Druck nicht standzuhalten. Das gibt viele Gründe. Oder mit einem Lehrer, einer Lehrerin vielleicht Konflikte haben. Also es gibt viele Gründe, warum Schule nicht für jeden Jugendlichen, jedes Kind ein Safe Place ist. Und ich denke, da ist ganz wichtig, dafür auch zu sorgen, mehr auf dieses, auch da, auf das Miteinander, nicht auf das, auch präventiv zu schauen, dass mehr kommuniziert wird, mehr geschaut wird, wie gehen wir miteinander um, ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil, gerade aktuell und natürlich auch in der Zukunft, ja.
Wie schafft man das, wieder einen relativ normalen Schulalltag herzustellen? Soll man überhaupt wieder so in den normalen Unterricht übergehen oder soll man das auch wirklich jetzt weiterhin thematisieren? Was ist deine Ansicht dazu?
Naja, jetzt in der Zeit natürlich. Also da muss man es immer wieder thematisieren, nicht? Das ist wichtig. Das wäre quasi ein Ignorieren, ein Verleugnen, das geht doch gar nicht. Also das heißt, wichtig, das zu thematisieren, aber natürlich auch dann ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt aber schauen wir, dass wir wieder Abstand etwas gewinnen und machen wir wieder etwas anderes. Also dieses Zeiten ganz, vielleicht auch ganz konkret festzulegen, da sprechen wir darüber, aber dann entscheiden wir uns wieder bewusst, Unterricht, vielleicht nicht unbedingt Unterricht, aber es geht ja jetzt auch dem Schuljahr zu Ende, nicht? Also da kann es auch sein, dass man ganz bewusst andere Aktivitäten macht und vor allem auch den Jugendlichen und jedem vermittelt. Es ist auch wichtig, ja, das Leben quasi weiterzuleben und auch so, weil es ist dann oft ja die Sorge, naja, kann ich denn jetzt so weiterleben und jetzt, wir haben die Ferien vor uns, vor der Tür, nicht? Darf es mir gut gehen? Darf ich auf den Urlaub fahren? Und da ist wichtig so die Information, ja, das dürfen wir, ja, das ist wichtig, das Leben geht weiter und die Verstorbenen in der Regel wollen, dass es uns gut geht, ja? Die wollen, dass wir weiterleben und das ist auch wichtig, den Jugendlichen zu vermitteln, das darf ihnen gut gehen, ja? Das ist auch im Sinne der Verstorbenen, ja? Die würden nicht wollen, dass jetzt ihre opfern und jetzt nur traurig sind, sondern, aber es ist wichtig, diese Erlaubnis quasi zu vermitteln. Also, dass das wichtig ist, es darf uns auch wieder gut gehen. Und trotzdem auch ist der Schmerz, also beides ist sowohl als auch, ist wichtig.
Wie kann man solche Ereignisse in Zukunft verhindern? Also, gerade an Schulen, welche Art von Prävention wäre Ihrer Meinung nach da sinnvoll? Also, auch wenn man jetzt gerade an Schulpsychologinnen denkt.
Ich denke, wichtig ist wirklich dieses Miteinanderreden, also das Kommunizieren grundsätzlich, ja, weil wir wissen bei Amokläufern, dass ein großer Prozentsatz fühlt sich isoliert oder ist psychisch belastet. Ja. Es sind dann natürlich ganz unterschiedliche Anlässe, die jemanden dazu führen, so ein Amoktat zu tätigen, aber grundsätzlich ist ein hoher Prozentsatz der Jugendlichen, die diese School-Shootings machen, fühlt sich isoliert, ist psychisch belastet, hat traumatische Erfahrungen im Hintergrund, ja, oft Mobbing-Erfahrungen. Und deshalb ist es wichtig, dieses Miteinander. Ja, es gibt Schulen, die haben zum Beispiel jede Woche eine Versammlung, wo sie eine Stunde über alles sprechen, alle Themen und da gemeinsam überlegen. Ja, das heißt, wo der Raum auch ist, dass jeder sich offenbaren kann, etwas mitteilen kann und auch Konflikte angesprochen werden können. Und das wäre so ein Beispiel, aber das wäre wichtig, nicht mehr Raum für das Soziale, für das Miteinander, auch für Konfliktlösung. Ja, Jugendliche, nicht, das bleibt oft zu kurz. Wie kann ich mit Konflikten umgehen? Wie kann ich mit Niederschlägen umgehen? Wie kann ich mit Enttäuschungen, mit Kränkungen umgehen? Und das kann man gemeinsam sehr wohl, wie gesagt, es gibt Schulen, wo das gelebt wird, wo das Routine ist, Kinder das zu vermitteln, wie sie miteinander austauschen, auch die unterschiedlichen Meinungen hören können. Ja, das ist gerade heute wichtig. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben und trotzdem können wir uns mögen. Ja, das ist eine Zeit, wo das ein bisschen nicht mehr so gelebt wird. Also da kann Schule über das Miteinander reden, einen Raum bieten, wo man Probleme ansprechen kann, wo man gehört werden kann, wo man sich austauschen kann, wo man Konflikte lösen kann, sehr wichtig sein. Und natürlich ist es auch wichtig, es ist jetzt sehr viel gesprochen worden über die Anzahl der Schulpsychologen. Und klar ist es eine niederschwellige Möglichkeit für Jugendliche, sich an einen Schulpsychologen zu wenden, wenn er vor Ort ist. Ja, und da kann man natürlich vieles präventiv auch arbeiten, wenn frühzeitig erkannt wird, ah, da ist ein Jugendlicher, der hat Probleme, der fühlt sich isoliert, der fühlt sich ausgegrenzt, hat Leistungsprobleme mit der Schule oder mit dem Elternhaus, was ja leider sehr oft der Fall ist. Das wäre schon sehr wichtig, da Schulpsychologie mehr auszubauen und relativ rasch das zu ermöglichen, ja, dass da mehr Unterstützung ist.
Wir haben ja zu wenige SchulpsychologInnen in Österreich. Laut Statistik Austria kommen auf eine Fachkraft 5.600 SchülerInnen. Das Bildungsministerium hat schon angekündigt, jetzt mehr Planstellen bereitzustellen. Und in Deutschland, nach dem Amoklauf von Winnenden, das war 2009, wurde ja die Anzahl der SchulpsychologInnen erhöht. Jetzt würde ich gerne wissen von dir, ob das in deinen Augen genug ist oder ob es noch mehr, auch anders qualifiziertes Personal an den Schulen bräuchte.
Sinnvoll ist natürlich auch, die Schulärzte zu erhöhen. Das sind ja teilweise Schulen, die einen Schularzt, wo der Schularzt vielleicht für 3 Stunden in der Woche kommt oder alle 2 Wochen nur oder weniger. Das heißt, auch Schulärzte haben eine wichtige Rolle, weil der Gang für einen Jugendlichen zum Schularzt leichter ist als zum Schulpsychologen. Nach wie vor ist alles, was mit Psychologie zu tun hat oder wenn man psychische Themen hat, gibt's auch immer für viele ein großes Tabu, nicht? Also es fällt vielen leichter, zu einem Arzt zu gehen als zu einem Psychologen. Das heißt, es wären auch die Schulärzte und auch da die Zahl der Schulärzte wäre natürlich gefragt. Und es gibt ja an manchen Schulen auch Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen. Auch das wäre natürlich wichtig, weil die Problemfelder, die Kinder, unter denen Kinder und Jugendlichen leiden, ja oft vielfältig sind, nicht? Also, und da wäre auch das eine Berufsgruppe, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, wo es sinnvoll wäre, die auch in die Schule mehr zu holen und quasi als Team dann Schulpsychologinnen und Psychologen, Schulärzte, Ärztinnen und Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen gemeinsam. Weil für manche Kinder braucht es auch ein gemeinsames Team, das dann mit Themen umgeht und gemeinsam auch dem Jugendlichen oder der Familie dann auch zur Verfügung steht. Ja, oder den Lehrerinnen und Lehrern natürlich auch.
Und so niederschwellig wie möglich.
Niederschwellig wie möglich, genau. Ja, also das ist genau, weil das ist auch präventiv, nicht? Weil da können sich Jugendliche eher hinwenden. Es ist niederschwelliger. Lehrer können eher dann auch Zugang haben oder die Themen ansprechen.
Was glaubst du, hätten LehrerInnen und SchülerInnen die Anzeichen einer solchen Tat erkennen können? Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen, hätte die Tat dadurch verhindert werden können? Was glaubst du?
Also wenn wir davon ausgehen, dass ein hoher Prozentsatz, ja, was so die Studienlage uns zeigt, der jungen Jugendlichen, die so eine Amoktat vollziehen, wenn ein hoher Prozentsatz, über 75%, traumatische Erfahrungen erlebt haben und gemobbt worden sind. Also das sind Zahlen aus den USA, wo das so der Fall ist. Ja, in Schule muss man natürlich etwas aufpassen, aber offenbar ist ein hoher Prozentsatz der Täter, Täterinnen von Mobbing betroffen gewesen, von traumatischen Erfahrungen betroffen gewesen und ist depressiv oder psychisch belastet und sehr isoliert. Ja, das ist ein Hauptaugenmerkmal der Täter, Täterinnen, die isoliert sind, sozial isoliert, ausgegrenzt. Insofern wäre die Antwort ja, zu schauen, wenn Kinder auffallend unauffällig sind, ja, also wirklich sehr zurückgezogen, sehr in sich gekehrt, eher Einzelgänger, dann ist es ein Warnzeichen. Ja. Das heißt, nicht jedes Kind oder jeder Jugendliche, der jetzt isoliert ist und Einzelgänger ist, ist jetzt gefährdet in die Richtung, auf keinen Fall, um Gottes Willen. Aber natürlich ist es ein Signal, auch wenn ein Kind eher sich zurückzieht und isoliert ist, ist es auf jeden Fall etwas, wo offensichtlich ein Kind auch leidet. Ja. Und dann ist es wichtig, da Hilfe anzubieten. Da wird die Schulpsychologie oder die Schulärzte wieder gefragt natürlich. Also es gibt schon Anzeichen, aber natürlich kann man nicht jetzt bei jedem Kind, das quasi sich isoliert oder depressiv oder psychisch belastet ist, gleich vermuten, dass es jetzt ein potenzieller Amokläufer ist. Das darf man auch nicht. Aber wichtig ist uns ohne dies, diesen Jugendlichen auch eine Hilfe anzubieten. Und wir haben dann oft die schwierigen Kinder, die schwierigen Jugendlichen und übersehen, dass die mitunter sehr belastet sind, die stillen sind, die nicht auffallen, die sich anpassen und die vielleicht sehr schüchtern sind und die werden oft übersehen. Ja. Und das müsste, ich glaube, da geht es darum, auch ein bisschen Bewusstsein zu entwickeln, dass das oft die Kinder sind, die Jugendlichen, die ganz viel in sich mit sich allein ausmachen und etwas übersehen werden.
Jetzt hat der Administrator der Schule in einem TV-Interview gesagt, dass die Schülerinnen und die Lehrkräfte sogar einen Amoklauf, quasi so eine Situation geübt hatten im Zuge einer Feuerschutzübung, wie sie sich dann verhalten sollen. Das wurde dann danach eben auch gesagt, dass das sehr gut war, dass die ungefähr wussten, wie sie sich verhalten sollen. Halten Sie sowas, solche Vorbereitungen für sinnvoll? Sollte man das sogar ausweiten, verpflichtend machen jetzt an Schulen, oder kann das sogar die Angst vor solchen möglichen Ereignissen irgendwie erhöhen oder eben traumatische Erlebnisse dann triggern, jetzt im Fall dieser Schule?
Nein, das ist durchaus sinnvoll, das weiß man auch so aus anderen Ländern, wo ja dieses Thema schon, USA zum Beispiel, viel länger besteht und viel häufiger, leider Gottes, passiert. Da weiß man auch, dass diese Trainings, wenn man so will, sinnvoll sind, eben weil Jugendliche dann mal zumindest Erfahrung gemacht haben, was kann ich tun. Und je öfter man das natürlich übt, desto mehr ist es quasi dann abrufbar, wenn wirklich so eine Situation eintritt. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Aber klar, ist es wichtig, dann zu kommunizieren, dass es eine Möglichkeit ist, aber sehr, dennoch sehr unwahrscheinlich ist. Nicht? Das ist so wie bei einem Feuerübung. Ich meine, also wir haben dann, glaube ich, auch nicht Angst, dass jetzt jeden Moment ein Feuer ausbrechen kann. Aber es ist wichtig, einfach, es gibt auch ein Gefühl der Sicherheit, nicht? Weil wir wissen, wie wir dann handeln können. Es gibt auch Handlungsmöglichkeit, und die ist wiederum ganz wichtig in traumatischen Erfahrungen. Je handlungsfähiger ich im Moment eines schlimmen Ereignisses bin, desto mehr hilft das wiederum oder reduziert das Risiko, dass Spätfolgen entstehen. Ja? Weil Handlungsfähigkeit gibt mir die Möglichkeit, eben handeln. Ich kann mitunter auch, bin nicht ausgeliefert, völlig ausgeliefert, und das hilft wiederum, das Risiko zu reduzieren, dass man unter Spätfolgen leidet. Heißt nicht, dass es die nicht gibt, aber es reduziert das Risiko.
Du hast ja Betroffene des Attentats in Wien vor 5 Jahren war es, auch betreut, behandelt. Wie, wenn man jetzt die schwierige Frage in den mal stellt, quasi wie traumatisierend sowas auf eine Gesellschaft ist, so ein Ereignis. Was kann man da vielleicht, was hast du vielleicht daraus gelernt mit deinen Klientinnen aus dem Attentat von Wien, was jetzt vielleicht sich jetzt nochmal wiederholt, wenn man mit den Betroffenen jetzt spricht, oder dass da so eine Art Muster gibt?
Also das ist natürlich jetzt eine komplexe Frage, schwierige Frage, jetzt so kurz zu beantworten. Ich denke, natürlich machen solche Ereignisse mit uns als Gesellschaft etwas, ja, wobei unterschiedlich, nicht? Also je nachdem, wie nah wir an so einem Ereignis sind, die Menschen in Graz werden sich betroffener fühlen als wir in Wien jetzt vielleicht, ja. Also nicht, weil sie örtlich näher sind. Und natürlich, wenn man jetzt Kinder in dem Alter hat, in der Schule sind, ist man betroffener, als wenn man jetzt erwachsene Kinder hat. Und plus die persönliche Geschichte, die Persönlichkeit spielt eine Rolle. Also, aber natürlich als Gesellschaft sind wir betroffen. Solche Ereignisse erschüttern immer unser Gefühl der Sicherheit, nicht? Und das Vertrauen, dass wir sicher einfach unser Leben leben, nicht? Es erschüttert uns und nimmt uns mitunter dieses Vertrauen, oder, und da hängt wieder unsere Persönlichkeit, nicht, spielen Persönlichkeitsfaktoren auch eine Rolle. Aber ich glaube, als Gesellschaft ist es, ja, es kann natürlich diese Angst, dieses, nicht, jetzt haben wir eben 2020 dieses in Wien erlebt, jetzt dieses Ereignis, dazwischen gab es kleinere, auch immer wieder Drohungen, nicht? Ich glaube schon, dass es dazu führt, dass wir uns als Gesellschaft eher mehr Angst entsteht grundsätzlich. Ja? Bei vielen Menschen bekomme ich auch mit in meiner Praxis, dass viele Menschen auch aufgrund der ganzen Ereignisse aktuell, politisch in den letzten Jahren, Corona, Ukraine, Nahost, dass die Ängste und die psychische Belastung zunimmt. Das ist auch erwiesen, statistisch gesehen, die psychische Belastung und nimmt unter den Menschen sehr zu, in allen Altersgruppen. Also ich glaube schon, dass bei vielen, also als Gesellschaft, dass wir vielleicht mehr Angst als Gesellschaft erleben. Auch die Waffenzulassungen, habe ich gestern gelesen, haben drastisch zugenommen in den letzten Jahren. Das mag das widerspiegeln, nicht? Weil warum neigen Menschen sich jetzt Waffen zu kaufen? Weil offenbar die Angst, das Gefühl der Bedrohung gestiegen ist. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und da kann man, glaube ich, nur gegensteuern, indem es mehr diesen Zusammenhalt auch wieder gibt, nicht? Und mehr als das Gemeinschaftliche, das, glaube ich, ist meine Wahrnehmung sehr verloren geht, ja, oder verloren gegangen ist, obgleich es natürlich auch Kreise und Bewegungen gibt, wo das Gegenteil der Fall ist. Aber ich glaube, das wäre so das Gemeinschaftliche, was ja jetzt auch passiert, ist so wichtig und das Miteinander und das Verständnis für die Vielfalt, die wir haben, oder unsere Unterschiedlichkeit, die wir haben, ja.
Reden wir ganz kurz noch über die Rolle der Medien, die ja in diesem Zusammenhang vielfach kritisiert wurde, heftige Diskussionen noch immer geführt werden, quasi was darf, was soll, was muss berichtet werden. Was macht denn die Berichterstattung generell, ohne jetzt die Extreme zu nennen, mit den Überlebenden, mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, wenn sie dieses Erlebte oder mittelbar Erlebte dann nochmal sehen und hören?
Ja, nochmal sehen ist natürlich, die Bilder sind natürlich ein Trigger, nicht? Also das ist auch für jeden, der was Ähnliches erlebt hat, auch ein Trigger. Das heißt, die Gefahr ist, dass dadurch die ganze aktuelle Symptomatik, also die Emotionen, die Flashbacks, das alles geschürt wird, ja. Jedes Mal, wenn ich so etwas sehe, die Bilder, dann wird das wieder angeregt, wird das wieder aktiviert. Mein Körper reagiert wieder mitunter so, als hätte ich, können auch Flashbacks dadurch ausgelöst werden. Also dieses Gefühl, es passiert gerade wieder. Ja, so ganz heftig. Ja, also deshalb ist es auch ratsam für Betroffene, den Medienkonsum sehr einzuschränken, nicht, oder nur auf online zu gehen und nicht Filme anzuschauen. Das ist grundsätzlich ratsam, nicht? Weil auch wenn wir nicht direkt betroffen waren, machen diese Bilder oder können diese Bilder was machen mit uns, nicht? Und also das heißt, es ist die Gefahr, dass damit die Symptomatik bei den Betroffenen verstärkt wird, bei anderen Menschen etwas angetriggert wird, was sie vielleicht erlebt haben, gerade weil du angesprochen hast, nicht? Also das Attentat in Wien, kann sein, dass die Menschen, die das damals miterlebt haben, dadurch getriggert werden. Und damit getriggert heißt es, dass dann ihr Körper und ihr Inneres stärker wieder reagiert und sie dann wieder Albträume bekommen oder Flashbacks oder mitunter auch etwas erst jetzt zutage kommt, was sie in den letzten 5 Jahren gut weggesteckt haben. Das kann natürlich auch sein, also ein späterer Beginn der Folgen von vor 5 Jahren. Das kann auch sein.
Das heißt, aus deiner Sicht müssen hier Medien sehr sensibel auch agieren?
Ja, absolut, absolut. Es ist ja auch eine Frage der Würde oder der Achtsamkeit und des Respekts, weil es ist ja auch nicht die Menschen, gerade wenn man so die Bilder sehen würde, wo man sieht, wie jemand trauert oder im Schock ist, das ist so ein intimer Moment, ja, intimer Moment der Trauer, des Erschreckens. Und da finde ich es persönlich eigentlich unmöglich, ja, dann jemanden zu fotografieren und die Filme und solche Fotos online oder in Printausgaben zu veröffentlichen, weil das so eine Grenzverletzung ist und eine Bloßstellung ist und ein Zurschaustellen, und das ist entwürdigend. Und ich denke auch, die Menschen, die betroffen sind, ja, das macht was mit ihnen, nicht? Man wird so bloßgestellt. Man wird zum Objekt und ist nicht mehr Mensch. Und das ist das, was eigentlich so für mich persönlich so verwerflich ist, ja, dass damit auch dann auch Profit gemacht wird und es nicht um eine seriöse Berichterstattung mitunter gehen mag, wo wirklich den Gründen man auf der Spur ist.
Also mehr Opferschutz, mehr psychologisches Personal an den Schulen, um einen Weg zu finden, mit dieser Angst umzugehen, die jetzt an Österreichs Schulen herrscht. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, Regina, danke, dass du so spontan Zeit gefunden hast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Die Podcast-Nacht geht weiter und auch das Thema des Amoklaufs von Graz wird uns bestimmt noch weiter begleiten. Die Folge, die wir heute hier aufgenommen haben, wird in den nächsten Wochen im Rahmen des WZ-Podcasts Weitergedacht online gehen auf der Website der Wiener Zeitung. Und bis dahin, ciao und Dankeschön.
Vielen Dank.